Ich glaube, wir sehen uns auch eher, fast eher so als kleines Pappschildchen im Buchladen als großes Fiddle-Talk. You are
now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und wie schon angekündigt freue ich mich auf diese Folge ganz besonders, denn ich rede gleich mit drei Menschen nicht nur über Bücher, sondern auch über einen Bücher-Podcast. Die Aufregung, insbesondere in der Buchbranche, war groß, als der NDR im Mai verkündete, er wolle seine langjährige Büchersendung im Fernsehen, das Bücherjournal, einstellen. Es gab Proteste und Protestbriefe, aber NDR-Intendant Joachim Knuth verkündete dann, es werde, Zitat, künftig keine Buchbesprechung weniger geben als bisher, das Gegenteil sei der Fall. Es werde also auch in anderen Sendungen mehr Buchbesprechungen geben und er kündigte einen Bücher- und Literaturpodcast an. Und den gibt es jetzt. So ist meine Schlussfolgerung. Das werde ich jetzt gleich mal fragen. Eat, Read, Sleep heißt er. Bücher für dich. Und ich freue mich, dass jetzt tatsächlich, ja, aktuell sind es zwei, wir haben ein bisschen Verbindungsprobleme, aber dass ich wirklich mit den drei Menschen und den drei Stimmen hinter diesem Podcast sprechen kann. Aktuell sehe ich hier in meinem Zoom-Fenster, begrüße ich zunächst einmal Katharina Marenholz und Daniel Kaiser in Hamburg. Hallo.
Hallo.
Und eigentlich gibt es noch den dritten Jan Ehlert, der uns aus Hannover, glaube ich, zugeschaltet ist, aber der hat irgendwie Verbindungsprobleme und ist jetzt gerade weg. Also wir sind zunächst mal zu dritt und ich freue mich, mit Ihnen hier zu sprechen, von Podcast zu Podcast sozusagen, wobei eigentlich sind Sie ja gestandene NDR-Literaturredakteure, richtig?
Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ist Podcasten neu für Sie? Sind da große Unterschiede festzustellen zu dem, was Sie sonst so machen?
Es ist schon so, dass der Podcast-Sound ein anderer Sound ist, der so mit so einem erratischen Sexappeal aufgeladen ist, was Radio von sich glaubt, nicht zu haben manchmal. Also schon ein intimerer Sound, den so ein Podcast hat. Ein Feedback, das wir auch bekommen, oh, das klingt ja überhaupt nicht öffentlich-rechtlich. Also man hat schon zwischen Radio und Podcast, obwohl es dasselbe sinnliche Medium ist, nämlich das fürs Ohr, hat man schon einen Unterschied in der Thermik und in der Anmutung. Das ist schon auch für uns etwas Neues, sich ins Studio zu setzen und einfach frei von der Leber wegzureden. Normalerweise hat man bei einem Radiobeitrag ja durchaus ein Manuskript. Und das ist schon auch für uns, also für mich ist es jedenfalls, schon auch etwas Neues, das kann ich schon sagen. Also eine Literaturrezension, die man so im Radio hört, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wie wir hier im Norden sagen.
Ja, für mich ist es insofern nicht so super neu, weil ich bei ThinkRadio Mitglied bin, in unserem Audiolab beim NDR, und wir entwickeln ganz viele Podcasts. Das heißt, zumindest auf theoretische Weise habe ich das schon oft gemacht, dass ich jetzt selbst beteiligt bin. Nicht höchstens mal so in Dummies, wo man was ausprobiert hat, aber so theoretisch zumindest hatte ich es schon vorher durchdrungen. Jetzt selbst dazu sitzen ist natürlich was anderes, als wenn man einen Beitrag macht. Man hat ja theoretisch endlos Zeit und doch muss man sich ja vorher was überlegen. Also einfach, wie man sich das vielleicht so vorstellt, einfach hinsetzen und drauf losreden ohne Konzept, das funktioniert halt ja dann doch nicht, wie wir vorher schon wussten und auch mehrfach festgestellt haben.
Also wir werden ja gleich nochmal über die Konzeption und die Inhalte reden. Zunächst mal zum Thema Reden ist es tatsächlich so, wir sind jetzt hier zu viert, wobei Herr Ehlert sehe ich jetzt wieder hier, aber ich höre ihn noch nicht. Also
ich bin jetzt wieder hier, bin ich jetzt auch zu hören?
Da ist er auch zu hören, wunderbar, hallo. So, dann können die Hörerinnen und Hörer ein bisschen so die Stimmen auch zuordnen. Aber es ist über Zoom natürlich immer so eine Sache und wir sind jetzt auch nicht alle gleichberechtigt geschaltet. Wie ist das denn, also Sie moderieren ja diesen 14-tägigen Podcast immer jeweils im Duo, also immer zwei von Ihnen sind in der Regel zu hören. Sind Sie alle gleichberechtigt oder wer ist denn von Ihnen Chefin oder Chef? Ich habe ja gelesen, Sie haben es ja auch gerade gesagt, Frau Marenholz, die Idee und die Konzeption stammt ursprünglich von Ihnen.
Ach, die Genese war sehr kompliziert und langwierig. Wir wollten es eigentlich schon früher machen. Und ich glaube, wir hatten alle mal die Idee, einen Literaturpodcast zu machen. Und wir haben dann zusammen das Konzept entwickelt und mehrfach überdacht und nochmal neu entwickelt und das alles auch in Zusammenarbeit eben mit unserem Audiolab, weil da ja Prozesse laufen, die wir schon mehrfach ausprobiert haben und da gibt es einfach wahnsinnig viel Expertise und so haben wir es alle zusammen entwickelt und dann stand es halt irgendwann so da und wir haben mehrere Dummies produziert und dann haben wir einfach gesagt, so jetzt probieren wir es und gucken, wie es die Hörer finden.
Ich glaube, was man sagen kann, Katharina, ist natürlich dadurch, dass sie in Think Radio, in unserer Kreativgruppe, sage ich mal, drin sitzt, die sich intensiv mit Podcasts beschäftigt, schon ein bisschen die mehr den Überblick hat. Was brauchen wir? Was müssen wir alles mitbedenken, wenn wir das Ganze an den Start bringen? Wenn wir dann aber in Zweiergruppen da sitzen, dann ist es schon so, dass wir alle ja ebenbürtig sind, dass wir dann auch selber immer in den Zweierteams überlegen, mit wem wollen wir sprechen, dass es niemand gibt, der uns Vorgaben macht, welche Bücher sind es, sondern dass wir dann wirklich jeder mit seinem Profil, ja, uns in diese Bücher vertiefen und unsere eigenen Sendungen machen. Das macht es ja vielleicht auch so spannend, dass wir so unterschiedlich sind.
Wie viele Menschen stecken denn noch dahinter oder gibt es noch mehr? Ich meine, es gibt ja den sozusagen NDR-Podcast, das Coronavirus-Update, was ja auch aus diesem Think Radio-Tank, Ideentank kommt. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da stecken natürlich mehrere Menschen, die da auch recherchieren und arbeiten. Wie ist es denn bei Eat, Read, Sleep? Wie viel stecken da dahinter, außer Ihnen drei?
Ja, in erster Linie tatsächlich wir drei. Also wir haben noch eine Kollegin, die den Internetauftritt umsetzt, aber die Inhalte auch da, müssen natürlich die Inhalte von uns kommen. Und ja, im Prinzip würde ich mal sagen, mehr als wir drei stecken nicht dahinter. Oder
Jungs, was meint ihr? Engagiert, der kocht, sondern das sind dann wir im Zweifelsfall selbst, die in der Küche stehen. Also Katharina hat jetzt gerade Scones oder Scones selbst gebacken. Also das ist alles Handarbeit von uns dreien. Ich bin der Schwächste sozusagen, was das Kulinarische angeht. Für mich ist das immer fast die größte Herausforderung zu kochen. Aber das ist alles wirklich selbst gemacht. Also es ist kein großes Team, das für uns die Bücher liest oder dergleichen. Nein, nein, das sind alles wir mit unseren Ideen und Überlegungen, wen wir einladen, welche Bücher wir lesen, welche Dramaturgie wir uns auferlegen für die einzelnen.
Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige irritiert sein, die den Podcast noch nicht gehört haben und sagen, wieso redet ihr jetzt vom Kochen? Das ist doch ein Bücherpodcast und kein Kochpodcast. Jetzt frage ich sozusagen mal wirklich an Sie, der Pitch dieses Podcasts, wie würden Sie ihn beschreiben? Jetzt sagen Sie wahrscheinlich Eat, Read, Sleep, aber was ist das Konzept des Podcasts?
So, hiermit gebe ich das Wort an Daniel ganz offiziell, weil er absolut mit der meisten Leidenschaft das beschreiben kann. Bitte sehr.
Wir werden oft gefragt, oh Mann, muss es dann ein englischer Titel sein? Und in diesem Fall, ich bin auch manchmal skeptisch, würde ich sagen, ja. Es gibt ja diese T-Shirts, Eat, also diese Urlaubst-T-Shirts, Eat, Surf, Sleep, Repeat. Und also Essen und Schlafen, das braucht man also biologisch, um zu überleben. Und in der Mitte steht die Leidenschaft, das Lesen, Eat, Read, Sleep. Die Bücher als Nahrungsmittel. Und das ist für uns eben nicht nur so dahingesagt, sondern wir wollen auch vermitteln, Lesen ist eine Leidenschaft und macht Spaß und ins Lebensbereichern und kann ihre Intelligenz erhöhen. Oder wie habe ich das vorhin im Opener gehört? Genau, und darum soll es gehen. Also wir wollen die Sinnlichkeit von Literatur und von Büchern noch einmal vor Augen führen und in die Geschmacksnerven führen. Und deshalb nehmen wir das mit dem Eat auch ganz besonders wörtlich und haben gesagt, es gibt immer am Anfang unseres Podcasts eine literarische Vorspeise. Es gibt immer etwas zu essen oder zu trinken, ein Gericht, aber nicht irgendwie, sondern eines, das mit Büchern oder mit Literatur zusammenhängt. In der ersten Folge hat Katharina für mich kredenzt eine Art Kartoffelsalat, nämlich, wie hieß das Gericht genau?
Pomme à l'huile.
Das war das Gericht, das Ernest Hemingway sich von seinem ersten Schriftstellergehalt, salopp gesagt, in Paris gegönnt und gekauft oder im Restaurant bestellt hat. Das letzte Mal wurde ich von Katharina beglückt mit einem Annette Blyton Picknick. Das war ein etwas frugales Mal, nämlich Konservenmilch und Konservendosenpfirsich und Kondensmilch. Da blieben die Erwartungen dann doch hinter der literarischen Beschreibung doch erheblich zurück. Aber es war eben so dieses Nachkriegsabenteuer-Ding aus England, diese Mitternachtspicknick in den Annette Blyton Büchern. Und so versuchen wir immer auch über diese sinnliche Erfahrung des Essens irgendwie auch Leidenschaft über Literatur zu transportieren.
Was diesen Podcast auch ausmacht und was mir eben tatsächlich sehr gut gefällt, das ist ja auch ein bisschen, dass es eben nicht, ich könnte ein bisschen despektierlich sagen, wie sonst bei Öffentlich-Rechtlichen, wo die Podcasts mehr so in Zweitverwertung, so als Abfallprodukt, nein, das wäre zu böse, aber in Zweitverwertung immer irgendwie nochmal in den Kanal gekippt werden, sondern das ist jetzt wirklich für dieses Format produziert und dadurch, wirkt das Ganze auch etwas näher und auch etwas spontaner, gerade auch mit dem Essen. Das heißt, man hört sie auch essen, das ist auch bewusst so eingebunden. Sie haben aber gesagt, so ganz spontan, dass sie sich mal da für fast eine knappe Stunde zusammenfinden und über Bücher plaudern, ist das nicht. Also es steckt schon Planung und Konzeption dahinter, weil sie ja nicht jetzt nur Buchempfehlungen raushauen, sondern auch durchaus mal auch eine kritische Stimme erheben. Wie läuft diese Planung und Konzeption da bei Ihnen ab? Was liegt wirklich fest? Sind es nur die Buchtitel oder auch was und wie Sie sagen und wie lange Sie was sagen?
Naja, die Struktur steht ja fest. Ne? Also wir haben ja verschiedene Rubriken. Wir haben die literarische Vorspeise, dann haben wir eine Passage, wo wir über die Bücher reden, die wir jeweils gerade so aktuell gelesen haben und die uns erfreut oder auch entsetzt haben. Dann haben wir ja unsere Bestseller-Challenge. Am Ende losen wir immer einen Titel der Top 20 der Bestsellerliste aus. Den müssen dann die beiden Hosts für die nächste Folge lesen und dann wird darüber geredet und diskutiert. Dann haben wir immer einen Gast, der in den ersten Folgen immer per Zoom auch zugeschaltet war, aber in der letzten tatsächlich leibhaftig im Studio. Das war besonders schön. Und dann haben wir unsere Kategorie All-Time-Favorites, wo wir Klassiker, Lieblingsbücher, Herzensbücher vorstellen und auch unsere Hörer auffordern, selber welche uns zu schicken, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal vorstellen können. Und am Ende haben wir immer ein Quiz.
Ah. Und das Schöne, das muss ich nochmal sagen, das Schöne an diesem Quiz ist, dass es nichts zu gewinnen gibt, sondern dass sie sich selbst diese Quizfragen stellen, weil sonst hat man immer so den Eindruck, diese Quiz wären eigentlich nur gemacht, um Hörer zu generieren, weil die was gewinnen wollen. Bei Ihnen ist es aber nicht so, ne? Sie stellen sich ja immer gegenseitig diese Quizfragen.
Ich sage mir auch immer, also das sind auch wirklich, wenn wir sagen Vorbereitungen und so, das ist nicht, da ist nichts abgesprochen. Also das Quiz, das die Fragen höre ich zum ersten Mal und deshalb sitze ich auch immer wie ein Kaninchen vor der Schlange mit weit aufgerissenen Augen, achte drauf und höre ganz genau zu, wie die Fragen sind. Also das ist dann, da geht mein Puls schon mal etwas höher. Ich weiß, es geht nur um die Ehre und es geht um den Spaß, aber man möchte ja trotzdem irgendwie beim Quiz möchte man ja auch mal was wissen. Und auch bei der literarischen Vorspeise. Also das ist immer eine Überraschung. Also das wissen wir nicht. Das ist kein Fake oder so, sondern ich komme da, wir sitzen dann im Studio und dann geht der Kochtopf auf sozusagen und dann gucken wir, was da drin ist. Und dann wird spontan darüber geredet. Wir reden natürlich, wenn wir einen Gast haben, ist es ja ganz sinnvoll, nicht nur immer spontan spontane Eingebungsfragen zu stellen, sondern für so ein Interview ist es ja auch mal ganz nett zu fragen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also eine Interviewvorbereitung gehört ja irgendwie dann schon journalistisch auch dazu, auch in einem Podcast.
Nun gibt es dann noch auch die erwähnte Bestseller-Challenge und da müssen Sie ja, habe ich es auch empfunden beim letzten Mal, da müssen Sie ja dann tatsächlich den ausgelosten Titel aus diesen Top 20 lesen und diskutieren und zumindest in beiden letzten Folgen war das nicht so einfach. Es war ausgelost Mara Wolf, Sister of the Stars, da haben die beiden Herren, Daniel Kaiser und Jan Ehlert, auch noch ausgerechnet, die wahrscheinlich am entferntesten von der Zielgruppe weg sind, über diesen Titel, in diesen lesen müssen und diskutiert. Da war es eigentlich aber auch klar, dass sie nicht unbedingt die Zielgruppe sind. Und ich hätte mir jetzt erhofft, beim letzten, da war es Pascal Mercier, das Gewicht der Worte, ein Hansa-Titel, der für mich ja auch immer unerklärlicherweise da auf dieser Bestsellerliste steht, habe ich mir mal erhofft, von Ihnen zu hören, warum das so ist. Aber ich habe Sie in der Folge auch ratlos gehört. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht Sie als Literaturexperten fragen, wie kommt es, dass manche Titel einfach so weit oben stehen, also nehmen wir Pascal Mercier, das Gewicht der Worte, von dem Sie ja selbst gesagt haben, das sei so ein bisschen bildungshuberisches Zitate abgeben. Und aber Sie waren in dem Podcast ratlos, warum solche Titel weit oben sind. Hat sich da schon was geklärt?
Wir haben ja gefragt, wir haben ja gefragt, wir sind ratlos. Warum hat es euch gefallen, wenn ihr es gelesen habt? Wir waren ja wirklich, wirklich auch ratlos. Ich kann es mir natürlich so erklären, jetzt war Nachtzug nach Lissabon, ja, also auch so ein Riesenerfolg, dass das sozusagen, der surft sozusagen oder fährt im letzten Waggon nochmal mit, jetzt das neue, dieses neue Buch. Ich habe auch ehrlich gesagt Nachtzug nach Lissabon nicht so ganz, den Hype nicht so ganz verstanden. Das ist eine andere Geschichte. Ich kann es mir nicht anders erklären. Dieses Buch ist für mich auf der Bestsellerliste nach wie vor ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich wäre froh, wenn ich wüsste, warum Titel auf die Bestsellerliste kommen. Dann
würden wir einschreiben.
Selber einschreiben. ich weiß nicht, bei manchen Sachen kann man natürlich Erklärungsansätze finden, aber ich gerade bei solchen literarischen, doch eher, also bei so Genre-Literatur ist es ja klar, warum die auf der Bestsellerliste landen. Aber bei so literarischen Titeln, warum der eine da hinkommt und der andere nicht, das haben sich schon Leute in Doktorarbeiten versucht, das zu erklären, ohne größeren Erfolg. Ich glaube, ich habe selber schon mal eine Hausarbeit dazu geschrieben, früher im Studium, und gab es da auch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht. Manchmal sind es ja auch Bücher, die man kauft, weil Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon, ist mir noch so im Kopf, kann ich gut verschenken und werden vielleicht dann gar nicht unbedingt gelesen. Ich weiß es nicht. Nö, kann ich nicht erklären. Sorry, Jan vielleicht.
Der ist leider gerade nicht da. Ist leider
längerfristig weg. Schade. Kann ich nicht erklären und das kann wahrscheinlich auch der Verlag nicht erklären und auch der Autor nicht. Und das ist ja das Schöne an der Bestsellerliste, es bleibt ja dann doch immer eine große Überraschung, was darauf landet und vor allen Dingen, was weit vorne landet und lange vorne bleibt.
Also gibt es noch so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Literaturexperten gerne lesen und was die Leser gerne, man muss ja fast eigentlich sagen, kaufen. Ich meine, letztendlich geht es ja um die Verkäufe, ob die Bücher wirklich gelesen werden. Sie haben es ja gerade gesagt, vielleicht werden sie auch noch verschenkt. Das wissen wir ja nicht, was damit passiert.
Ja, also ich glaube, es geht eindeutig, hat natürlich das, was Experten sagen und vor allem je lauter sie es sagen und in wichtigeren Medien sie es sagen, hat natürlich eine Auswirkung. Auch der Buchpreis, das sehen wir ja jedes Jahr wieder, der Titel, der da prämiert wird, ist fast, nicht ganz egal, aber also die meisten Titel haben es dann irgendwie auf die Bestsellerliste geschafft oder zumindest geschafft, gut verkauft zu werden, was ohne den Preis garantiert nicht passiert wäre. Das ist ja auch eine Expertenmeinung, die sich dann im Kaufverhalten durchschlägt letztendlich. Aber ob das dann auch von allen dann so gelesen wird und auch gut gefunden wird, ist nochmal eine andere Sache. Also ich frage mich das oft bei Titeln, die da stehen.
Nehmen Sie mal Dörte Hansen, das Dörte Hansen-Wunder, an der Kritik, am Feuilleton vorbei, Buch des Jahres, also wo natürlich die Buchkritik tatsächlich eine wichtige Rolle insgesamt spielt mit Buchpreis und so, aber das ist dann auch immer wieder, und da zeigt sich in so einem Fall wie Dörte Hansen, und da geht es ja eben nicht um Qualität und Nicht-Qualität, sondern mir geht es einfach um Vertriebs- und Vermarktungs- und Bewerbungsmechanismen. Und da sieht man, dass es auch möglich ist, sozusagen an dem großen Literaturbetrieb vorbei, über Mund-zu-Mund-Propaganda, über diese kleinen Pappschildchen in den Buchhandlungen, von den Empfehlungen von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern, da starke Bücher tatsächlich auch zu platzieren. Ich glaube, wir sehen uns auch eher, fast eher so als kleines Pappschildchen im Buchladen als großes Feuilleton, sondern wir wollen sozusagen über unsere nicht unter literaturkritischen Gesichtspunkten, sondern unter dem Leidenschaftsgesichtspunkt fürs Lesen werben, für Bücher und fürs Lesen. Und das ist auch eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Also das sind ja, wir haben ja keine besonders starken Heavy-User, die jeden Tag zwei Bücher lesen oder so, sondern wir haben Leute, die gerne lesen und dann uns gesagt haben, habe ich ganz oft gehört, ich habe mal wieder richtig Lust gehabt, ein Buch zu lesen. Und darum geht es. Also wie gesagt, wie das kleine Pappschildchen im Buchladen, so eine Empfehlung geben, die von Herzen kommt.
Genau, und das ist tatsächlich ein bisschen anders auch von der Bücherauswahl, als wir es für unsere Beiträge im Programm machen. Ja. Also ich meine, ich mache zwar manchmal Beiträge so für Sommerlektüre und da kommt dann auch mal so ein tanzende Hebamme-Buch rein. Aber wenn wir es jetzt unter unseren Literaturredakteursgesichtspunkten gemacht hätten, dann hätten Daniel und ich uns wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, wie lange es dann am Ende war, 7 Minuten über ein so ein Taschenbuch einer amerikanischen Unterhaltungsliteraturautorin unterhalten.
Mit vorhersehbarem Ende, genau.
Mit vorhersehbarem Ende. Das, ich meine, es ist eins von vielen, aber dennoch ist es ja eins, was auch wiederum aus der unglaublich riesigen Masse von Unterhaltungsliteratur insofern heraussticht, als dass man sich beim Lesen nicht komplett schämen muss, wie es geschrieben ist. Es ist schon eines der besseren. Und solche Sachen rauszufinden, ist ja auch eine Sache. Also wir lesen ja alle sehr viel und auch skrupellos und vorurteilslos. Ja. Und ich würde mal sagen, von dem, was ich lese und auch von dem, was ich gut finde, findet nur ein kleiner Prozentsatz Eingang ins Programm. Weil manche Sachen dann auch so sind, dass ich sage, ja, ich habe es zwar gern gelesen, aber es ist jetzt auch nicht so großartig wichtig. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber wenn ich dann sage, Daniel liest das auch mal und Daniel sagt so, ey, ich fand das auch unterhaltsam, das hat mich total überrascht. Und dann kommt es eben dann in den Podcast. Also das sind schon ein bisschen andere Kriterien.
Ja, und im Radio ist es natürlich so, wir sind alle als Journalisten aktualitätsgetrieben. Das heißt, man will nicht der Letzte sein, der so ein Buch bespricht. Wir haben ja auch bei uns so eine Klassikerrubrik oder so Herzensbücher. Die Bücher, das kennt ja jeder, die einem das Jahre und Jahrzehnte begleiten. Da bekommen wir auch relativ viel Feedback von Menschen, die sagen, meines ist das. Da schwappt es ja auch nochmal rüber. Das würden wir ja auch nie so machen, irgendwie, dass wir sagen, übrigens, die Buddenbrooks sind Knorke, sondern da würde man ja, das würde man ja dann nicht machen, außer in so einer Sommerserie mal, so die 100 Meisterwerke oder so, sondern da, wir sind eben nicht so stark aktualitätsgetrieben. Es gibt schon so einen aktuellen Part, aber es geht um das große Ganze, um die Freude, auch an Schätzen, die es sich lohnt, wieder mal zu heben, weil sie vergessen sind.
Und auch übrigens nicht unwichtig, nicht immer mit so einem literaturtheoretischen Überbau, Nebenbau. Also, dass man einfach auch mal sagen kann, hey, das Buch, ich habe es einfach super gern gelesen, wie diese Thriller, die wir letztes Mal hatten, Daniel. Ja. Professor, wir brauchten nach Pascal Mercier eine Erholung und haben uns irgendwie den nächsten Thriller genommen von der Autorin in meinem Fall, wo ich wusste, okay, die schreibt gute Thriller, habe ich schon öfter mal gelesen und dann einfach so durchgelesen. Das ist kein Buch, wo man sagen muss, Wahnsinnsaufbau, Wahnsinnsinhalt und so weiter. Aber Prädikat, Label ist einfach sehr gern gelesen, gute Unterhaltung. Dass man sowas auch mal mitnimmt.
Und das war ganz lustig, dass wir wirklich unabhängig voneinander, ohne Absprache, beide zum Thriller gegriffen haben, um diese Öde und diese Langeweile von Massier mal wieder auf Speed zu bringen, so ein bisschen, und um diese Langeweile mit irgendwas zu kompensieren. Das war ganz witzig, dass wir festgestellt haben, dass wir beide nach Massier einen Thriller brauchen.
Aber wie kann man oder muss man da einfach Profi sein, ein Buch tatsächlich lesen, was einem wirklich nicht gefällt oder was wirklich ermüdend ist oder was, wie auch im Fall jetzt Mara Wolf, wo man eigentlich ich weiß, man ist da nicht die Zielgruppe. Wie sind da Ihre Tipps sozusagen als Profileserin, Profileser, so etwas durchzuhalten, dass man nicht nach drei Seiten das wieder weglegt oder einschläft oder die Konzentration sonst wohin schweift?
Naja, also erstens gibt es bei uns die Regel, auch bei der Bestseller-Challenge, man muss es nicht ganz zu Ende lesen. Wenn man es richtig, richtig schlimm findet, dann kann man das auch sagen. Also das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel, aber bei mir ist es, wenn ich sonst Bücher lese, normalerweise gebe ich denen Zeit bis Seite 100 und wenn ich es dann entweder total öde oder total schlecht finde, dann lese ich es auch nicht weiter. Es gibt natürlich immer wieder Bücher, die muss man aus professionellen Gesichtspunkten dann schon mal durchlesen. Das ist dann aber auch kein Spaß. Also lesen soll ja eigentlich Spaß machen. Wir machen das, das machst du doch bestimmt auch, Daniel, dass du manchmal was liest, was man für einen Job lesen muss, dann bis zum Ende durchliest, weil man zum Beispiel der Dings da, der Dave Eggers war das, ne, was du ja so schrecklich fandest.
Das war ein ganz schmales Buch, ne? Das ging
ja. Ja, okay, das war schmal, aber manchmal hat man ja ein Buch, man sagt so, das ist der neue XYZ, den müssen wir im Programm haben und dann wird es vielleicht am Ende ein Verriss, aber dazu muss man das ja erstmal durcharbeiten. Ja. Das ist dann einfach professionelle Tätigkeit, würde ich mal sagen. Und bei anderen Büchern, ich kann sehr gut Bücher lesen, wo ich nicht die Zielgruppe bin, die ich aber trotzdem amüsant finde. Ich lese zum Beispiel auch sehr viele Jugendbücher, wo ich gar nicht die Zielgruppe bin. Weil ich auch viel Kinder- und Jugendbücher im Programm mache, das ist dann natürlich auch Job, aber das mach ich gerne. Also das finde ich nicht schlimm, was zu lesen, wo man nicht die Zielgruppe ist.
Ich bin da auch, ich finde auch, da gibt es so vielleicht ist das so auch beruflich dann bedingt, dass man da abstrahieren kann. Und ich möchte dann wissen, warum finden das so viele Menschen toll, zum Beispiel, wenn es auf der Bestsellerliste steht. Ich möchte mich dann eben nicht nur an der Geschichte erfreuen oder kann mich nicht erfreuen, sondern ich möchte es dann verstehen, warum, was die Leute da so packt, was sozusagen der Trigger ist, warum funktioniert dieses Buch bei so vielen Menschen so gut. Das finde ich auch eigentlich immer noch einen ganz guten Anreiz. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Pascal Mercier war diese Liebe dann nicht stark genug oder dieser Wille, das herauszufinden, bei diesem
Allerdings stand es ja von Anfang an fest, dass es ja eins der Probleme des Buches, dass man genau weiß, wie es losgeht. Von Anfang an. Es wird ja mehrmals nochmal erzählt.
Ja. Also Redundanz ist da durchaus ein Thema. Ist ja alles gewollt wahrscheinlich, aber ja. Ja, aber die 100-Seiten-Regel ist so ganz gut, das kommt so ganz hin. Manchmal ist es früher, manchmal lege ich es dann auch erst danach weg und so, aber
Das passiert natürlich.
Ich habe festgestellt, es ist ja so, aber die liest man dann ja so durch, aber da hat man am Schluss, die sind dann manchmal ein bisschen unbefriedigend, gerade am Ende, wenn sich dann irgendwie alles auflöst und dann, aber beim Thriller geht es ja möglicherweise gar nicht um die Auflösung, sondern wirklich nur um die Beschäftigung und um das Tempo und um so ein bisschen Nervenkitzeln und Spannung während des Lesens, während der ersten 200 Seiten und so, aber so die Romane, den gebe ich auch ungefähr immer 100 Seiten.
Aber ja, gerade bei Mara Wolf, wo sie wirklich, also Herr Kaiser, Sie haben es ja gelesen in der Challenge, wo Sie wirklich nicht auch die Zielgruppe sind, können Sie sich da in ein was weiß ich, 14-jähriges Mädchen verwandeln?
Das kann Daniel sehr gut.
Ich bin nach Kräften bemüht. Also ich versuche ja, es ist natürlich, man kann natürlich Mara Wolf nicht mit denselben Kriterien und mit demselben Herzen und mit demselben Kopf lesen, wie man Mercier liest. Natürlich, aber ich glaube schon, dass man, da braucht man halt ein bisschen Empathie für. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit ich mich in ein 14-jähriges Mädchen nachsetzen kann. Aber ich habe ja auch selbst Jugendbücher gelesen und ich habe gute Jugendbücher gelesen und ich weiß, wie Jugendbücher und wie Romantik und wie Liebe ganz toll beschrieben werden können. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es in diesem Fall gelungen ist, sondern dass es immer unter den Möglichkeiten bleibt, dass es nur an der Oberfläche bleibt, dass es nur aus Behauptungen besteht, dieses Buch, und eigentlich gar keine Substanz hat. Und ich finde, man kann auch ein Jugendbuch mit Substanz schreiben, auch auf 450 Seiten. Also das war, also ich finde schon, dass man, ohne ein literarkritisches Proseminar über Jugendliteratur geben zu müssen oder besucht zu haben, kann man, glaube ich, schon sagen, ob das, oder vom Gefühl her, von der Empathie her, ist das ein Buch, das das transportiert, was es behauptet zu transportieren. Ich hatte bei Mara Wolf erhebliche Zweifel.
Okay, also doch nicht so ganz das 14-jährige Mädchen, weil die scheinen es ja wirklich zu lieben.
Ja, komisch. Ja, aber es
aber genau. Ja, auch nicht alle.
Auch nicht alle.
Ja, was mich natürlich noch interessieren würde, nun machen Sie diesen Podcast 14-tägig, wie ich schon sagte, aber wie sieht denn ansonsten Ihr Berufsalltag beim NDR so aus? Für welche Sendung, für welche Formate arbeiten Sie dort sonst und wie muss ich mir Ihr Leben außerhalb von Eat, Read, Sleep beruflich vorstellen?
Ich kann ja lange, der NDR ist ja nicht, besteht ja nicht aus einer Welle, sondern wir haben ja mehrere Radiowellen und es ist eine Vierländeranstalt und ich bin im Landesfunkhaus Hamburg der Leiter der Kulturredaktion beim Radiosender NDR 90,3 im Landesfunkhaus Hamburg. Wir haben jeden Werktag, den Gott werden lässt, eine einstündige Kultursendung und dann noch ein Featureprogramm einmal in der Woche. Das betreue ich und verantworte und moderiere ich auch zum Teil. Das heißt, ich bin eigentlich so ein Allround-Kulturredakteur, der oft in die Philharmonie geht, also vor und nach Corona sozusagen, oft in der Staatsoper ist und im Theater in der Stadt und die Kulturszene auch kulturpolitisch verfolgt. Das ist eigentlich sozusagen mein eigentlicher Job. Und ich bin bei Eat, Read, Sleep sozusagen dann noch zusätzlich, also das ist tatsächlich, und das geht uns allen dreien, glaube ich, kann ich sagen so, dass wir nicht von Büchern alleine leben und auch nicht beruflich leben, sondern dass das, also sozusagen beruflich, sondern dass das irgendwie ein Teil unserer Arbeit ist. Bei Katharina ist es noch am ehesten so, ne, dass du vor allen Dingen mit Büchern, also fast ausschließlich zu tun hast.
Nein, Wir kennen uns gar nicht, Daniel.
Aber das ist doch.
Na, ich mache auch ganz viele verschiedene Sachen. Ich mache auch innerhalb von NDR Info Kultur und da gibt es ja auch viel mehr als Bücher. Ich mache bei uns in der Kultur mache ich die Bücherredaktion, ja. Ich mache auch viele Rezensionen selbst. Ich mache außerdem Kinder- und Jugendbücher fast alleine im NDR. Ich mache aber außerdem auch noch Kinderradio und ein bisschen. In der letzten Zeit jetzt durch Corona und so weiter, ein bisschen Wissenschaft, manchmal in Podcast-Betreuung nur. Dann mache ich ja auch sehr viel in unserem Audiolab, also Podcast-Entwicklung, Innovationssachen. Die sieht man gar nicht unbedingt. Das ist ja Entwicklung im Hintergrund. Sowas. Also ganz schön viele verschiedene Sachen. Das ist das Tolle an dem Beruf. Aber auch sehr viel Bücher. Ich lese aber immer privat. Also ich sitze nicht im Büro und lese. Machst du das manchmal? Liest du manchmal im Büro?
Das kommt auch an. Unter Zeitdruck lese ich das dann tatsächlich so. Dann mache ich dann auch meine Tür sonst immer offen, die mache ich dann zu und dann wissen die Leute schon, er liest. Und dann lese ich dann tatsächlich auch, also wenn der Interview was kommt und ich muss tatsächlich das Buch dann auch zu Ende lesen, das mache ich dann manchmal. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Interessant ist Jan Ehlert, der ja, der ist auch eigentlich Religionsredakteur. Der ist eine Redaktion Religion und Gesellschaft und betreut eine religionspolitische und gesellschaftspolitische Sendung eigentlich, ist aber so versiert und dessen private Bibliothek ist so groß wie meine Wohnung gefühlt. Also der hat, unglaublich, und er ist Literaturexperte wirklich durch und durch. Deshalb habe ich bei den Quiz-Einheiten vor ihm besonders Angst immer, weil er wirklich besonders viel weiß, besonders versiert ist, Anspielungen in Romanen erkennt, die über Jahrhunderte hinweg verweisen. Aber sozusagen seine journalistische aktuelle Heimat ist dann tatsächlich eher das Religionsressort. Das ist ganz interessant, wo man, das passt eigentlich fast auch ganz gut zu unserem Eat, Read, Sleep Konzept, dass wir sozusagen also auch keine, wie soll ich sagen, also uns nicht nur mit Büchern beschäftigen, sondern dass das wirklich für uns erkennbar eine Leidenschaft ist, die über unseren beruflichen Alltag hinausgeht. Das ist ja ganz interessant, weil wir wirklich Dinge machen, die sonst auch nichts mit Büchern zu tun haben. Würde ich sagen.
Ja, total gut. Ja.
Und man gehört dann immer zu der Berufsgruppe, die sozusagen in der Freizeit dann noch für die Arbeit lesen müssen.
Dürfen. Das ist allerdings richtig. Das ist absolut.
Das ist so hart.
Dürfen. Ja, das sehe ich auch so. In den meisten Fällen dürfen.
Dürfen ja in den meisten Fällen.
Bevor ich jetzt ganz zum Schluss komme, möchte ich tatsächlich nochmal, weil das jetzt gerade auch wieder Thema war, nochmal auf dieses Podcast-Format als solches zurückkommen, weil wir ja von diesem Think Radio schon gehört haben. Also angekommen ist bei mir jetzt aber, dass zumindest beim NDR tatsächlich der Podcast wirklich auch als eigenständiges Format immer mehr begriffen wird. Wie erklären Sie sich denn, Frau Marenholz, auch die Popularität des Podcasts in der aktuellen Zeit? Weil es gab ja so einen ersten Boom 2005, 2006, da war das so mega in, da hat man sogar gesagt, dass das Radio, das Wort Radio brauche ich so gar nicht mehr. Dann ja, verflachte das jetzt wieder und jetzt plötzlich wieder diese Popularität des Podcasts. Wie erklären Sie sich das oder wie erklärt sich das? Ja, das Think Radio des NDR.
Na, es hat ja noch gar nicht mal die Popularität wie zum Beispiel in Amerika. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben ist. Auch hier, ja, das ist ein bisschen so ähnlich wie mit den Bestsellern. Solche Sachen kann man ja oft gar nicht so richtig erklären. Ich glaube, dass jetzt auch zum Beispiel die Corona-Zeit einen großen Schub nochmal gegeben hat, weil die Leute einfach auch Sachen gesucht haben, mit denen sie sich erstens ablenken und zweitens beschäftigen können. Und dann spielen natürlich auch immer erfolgreiche Podcasts dann wieder eine Rolle. Also, dass unser Coronavirus-Update so erfolgreich war, der Podcast, hat natürlich das Genre allgemein beflügelt, weil das nicht so wahnsinnig viele Podcasts vorher gab, die so lange in aller Munde, sage ich mal, waren. Also das wurde ja in verschiedensten Zeitungen auch zitiert und das hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit auf das Genre gelenkt. Ich glaube, das hat auch eine Menge damit zu tun. Und ansonsten ist es wahrscheinlich etwas, was sich langsam durchsetzt, was sich auch mit besseren Rezeptionsmöglichkeiten durchsetzt, also so CarPlay oder wie heißt es, was man im Auto hat, also dass man das im Auto komfortabel ist. Das geht nur für sehr neue Autos, deswegen kann ich das gar nicht benutzen und auch nicht beschreiben, aber dass die Technologie da vorangeht, dass man jetzt so diese drahtlosen In-Ear-Kopfhörer, dass die total angesagt sind. Sowas tut, glaube ich, auch mit zum Erfolg, trägt mit zum Erfolg bei.
Und ob man jetzt auch dieses Format tatsächlich sozusagen ernster nimmt. Also würden Sie tatsächlich auch sagen, dass eine nächtliche um 0 Uhr ausgestrahlte Fernsehsendung zum Thema Bücher, dass tatsächlich also das Podcast-Format, was man ja rund um die Uhr hören kann, was ja auch leichter zugänglicher ist, muss man auch sagen, über die ganzen Portale, die es mittlerweile gibt, dass das ersetzt oder ersetzen kann oder vielleicht sogar besser geeignet ist?
Wir wollen es, das soll ja kein Ersatz sein, sondern wie die Medienwelt sich wandelt, wie Sprache in den Medien sich wandelt, weil Radio etwas anderes ist als Podcast, so ist das ein neuer Baustein des Literaturangebots vom NDR. Also soll ja nicht sein, wir schaffen eine Fernsehsendung ab und machen dafür einen Podcast. Diese Rechnung würde nicht aufgehen und die soll auch nicht aufgehen. Wir wollen ja nicht das Bücherjournal sein, sondern wir wollen überlegen, wie reden Menschen heute in Medien über Bücher? Wie reden heute Menschen in Medien über Themen, die sie mit Leidenschaft begegnen, denen sie mit Leidenschaft begegnen, die sie beschäftigen, wo sie etwas erfahren, wo sie unterhalten werden möchten. Wie ist dieser Sound der Kommunikation miteinander und in den Medien? Und der hat sich geändert. Es gibt natürlich immer noch FAZ-Feuilleton und es gibt immer noch die Kulturwellen mit den klassischen Buchrezensionen. Aber es gibt irgendwie auch eine neue Thermik, einen neuen Duktus, eine neue Anmutung des Miteinanderredens über Literatur. Und das soll nicht als Ersatz fürs Buchjournal, sondern als neuer Baustein irgendwie eingefügt werden. So wird es erzählt.
Und was ich interessant finde, ist, dass die Hörermails, die wir bekommen, das ist toll. Und ganz viele sind dabei, die sagen, das ist das erste Mal, dass ich Podcast genutzt habe. Und sie sind total begeistert. Und wir haben jetzt gerade so eine nette wieder bekommen, wo die Hörerin schreibt, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber sie sind mir so im Ohr mit ihren Stimmen und begleiten mich so in meinen Gedanken. Und das hat, glaube ich, trägt auch ganz viel zu diesen besonderen zu dieser besonderen Rezeption von Podcasts bei, dass man das oft mit Kopfhörern hört und dass es ja eine viel intimere Hörsituation ist als gemeinhin Radio. Man kann selber entscheiden, wann man das hören möchte und hat das sozusagen ganz nah bei sich. Also so geht es mir auch, wenn ich Podcasts höre, dass das für mich auch anders ist. Und das ist eben auch genau das, was wir versuchen bei der Entwicklung von genuinen Podcast-Formaten, dass wir eben auch mehr bieten inzwischen als NDR, als Sendungen, die wir als Podcast natürlich auch zur Verfügung stellen, aber dass wir auch genuine Podcast-Formate entwickeln, die genau das berücksichtigen, dass die eben anders gehört werden als eine Radiosendung und dass sie deswegen auch anders konzipiert sind.
Eat, Read, Sleep kann man überall auch empfangen. Also gibt es natürlich in der ARD-Audiothek, aber auch auf der Website, auf den ganzen Portalen findet man Eat, Read, Sleep. Überall zu hören und auch verlinkt natürlich in den Shownotes das Literaturcafé.de. Und meine letzte Frage ist natürlich die Literaturfrage und die Tippfrage. So mit Blick jetzt auf den Bücherherbst, weiß ich nicht, wann die Leute den Podcast hören, aber so mal auf den Bücherherbst 2020. Gibt es da schon Interessantes, auf das Sie sich vielleicht freuen? Also Sie müssen da noch gar nicht gelesen haben, sondern was da so kommt?
Oh Gott,
spontan gefragt.
Einen Überblick haben.
Also ich freue mich auf ein Buch schon sehr, muss ich sagen. Und zwar, ich bin ja Fan polnischer Literatur. Und Stepan Twardów hat ja wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem Morphin. Und er hat das letzte Buch, also eines der letzten Bücher, war Der Boxer, über so einen Boxer, einen jüdischen Boxer im Mafia-Milieu der Zwischenkriegszeit in Warschau. Ein ganz hervorragendes, rauschhaftes Buch, ganz stark. Und da kommt jetzt sozusagen die Fortsetzung, das Schwarze Königreich. Und Stepan Twardów hat wirklich einen ganz tollen Sound. Das ist sozusagen der neue heiße Scheiß aus Polen. Und da freue ich mich auf dieses neue Buch, das jetzt, glaube ich, im September auch rauskommt.
Bei mir ist die Freude etwas schlichter. Ich freue mich auf das neue Buch von Nick Hornby. Ich weiß alles jetzt aus dem Kopf nicht, wie es heißt tatsächlich, aber ich weiß, dass wir machen ja immer lange Listen aus. Wir lesen natürlich alle Vorschauen und machen lange Listen der Bücher, die wir mutmaßlich besprechen werden. Und ich kann mich erinnern, dass Nick Hornby da drauf stand, aber nicht mit welchem Buch, aber da freue ich mich drauf.
Also den Titel finde ich raus und das verlinke ich dann auch noch. Ja. Damit soll es das gewesen sein. Wir haben uns jetzt ziemlich lang unterhalten.
Das ist wahr, vielleicht muss man doch was schneiden.
Nee, wir sind doch im Podcast, also ich schneide hier soweit nichts, aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, ich sage jetzt mal bei Ihnen allen dreien, denn zumindest Jan Ehlert war ja kurz zu hören, er ist jetzt nach wie vor hier noch verschütt gegangen in der Zoom-Konferenz.
Das ist sehr schade. Aber in der nächsten Folge Eat Sleep ist Jan Ehlert wieder dabei.
Also Katharina Marenholz und Daniel Kaiser, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Auskunft geben, für das Einblicke geben. Ich werde weiter gespannt hören und freue mich alle 14 Tage auf den neuen Eat, Read, Sleep Podcast, den ich also wirklich hier von Podcast zu Podcast so gesehen auch wirklich nochmal nachdrücklich empfehlen kann.
Vielen Dank.
Haben Sie einen schönen Tag und dann wünsche ich Ihnen gutes Lesen und hier im Podcast des Literaturcafé.de hören wir uns hoffentlich bald wieder. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Ich sage immer vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden diesen Podcast überall und natürlich auf Literaturcafé.de. Da, wie gesagt, gibt's auch nochmal alle Links und Shownotes und Infos und natürlich auch den Link zu Eat, Read, Sleep. Also bis zur nächsten Podcast-Folge und bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss.